ja, ins Blut, in Fleisch und Blut übergehen soll uns auch das Wort, was uns heute gegeben ist. Andreas, du hast schon vorgelesen, den Wochenspruch für die kommende Woche, für die Woche, die heute beginnt. Und dieser Wochenspruch, der gehört auch zu den bekannteren Sätzen im Neuen Testament. Das kann noch kurz ausbleiben. Ich sage dann, wenn es losgeht. Danke. Der Satz steht in Galater 6, Vers 2 und lautet: Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und Andreas, du hast schon angedeutet, so kurz dieser Satz ist, so missverständlich kann er auch sein. Tragt einander die Lasten. Ja, welche Lasten sind denn da eigentlich gemeint? Um was für Lasten geht es da? Und dann der zweite Teil, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Na, ist auch nicht unbedingt leichter. Sind wir als Christen, die wir zu Christus gehören, eigentlich doch immer noch unter dem Gesetz? Hat Christus uns nicht frei gemacht? Oder was ist denn sonst mit dem Gesetz Christi eigentlich gemeint? Und diese Fragen, die sind keineswegs belanglos, dass man sagen kann, ja, das sind irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten. Also immerhin ist der erste Teil des Satzes ja eine klare Anweisung. Tragt einander die Lasten. Und umso wichtiger ist es, dass wir diese Anweisung richtig verstehen, um dann auch das Richtige zu tun. Falsch verstandene Befehle, die haben bekanntlich schon oft in die Katastrophe geführt. Die Gefahr eines Missverständnisses ist dann besonders groß, und das gilt für ganz viele biblische Texte, wenn man so diese Anweisungen irgendwie aus dem Zusammenhang herausreißt. Diese Gefahr besteht beispielsweise auch bei den sogenannten 10 Geboten. Im Gesetz des Mose, wenn man diese 10 Gebote isoliert betrachtet. Die meisten lassen nämlich den ersten Satz weg. Es gibt aber eine Einleitung in die 10 Gebote. Diesen 10 Worten ist ein Satz vorangestellt, der die folgenden Verbote erst im richtigen Licht erscheinen lässt. Und dieser Satz lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. So fangen die sogenannten 10 Gebote an. Diese sogenannte Evangeliumspräambel, so hat man das mal genannt, die leitet die 10 Weisungen ein. Denn was Gott an Israel getan hat, was er an Israel Gutes getan hat, das war die Grundlage, auf der Israel leben sollte. Und umso mehr ist die Grundlage, auf der wir Christusgläubigen leben sollen, eben das, was Gott Gutes an uns getan hat, die wir zu Christus gehören. Auch das Gesetz Christi, von dem wir gerade gehört haben, hängt nicht sozusagen irgendwie in der Luft. Das Gesetz Christi ist verankert in dem, was Gott in Christus durch den Heiligen Geist an uns getan hat. Nur von dort her entfaltet das Gesetz Christi seine heilsame Wirkkraft. Und das zeigt eben genau der unmittelbare Zusammenhang, in dem dieses Wort vom Gesetz Christi vorkommt. Und ich lese uns jetzt den Predigttext aus Galater 5, die Verse 22 bis Kapitel 6, Vers 5. Galater 5, Vers 22 bis 6, Vers 5. Und vielleicht können wir die deutsche Version auch noch sehen davor. Genau, danke. Die Frucht des Geistes, auch das ein ganz bekannter Satz, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Verlässlichkeit, können wir auch sagen, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns im Geist auch wandeln. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Brüder und Schwestern, wenn jemand sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, diesen im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk. dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wenn wir uns diese Worte mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dann nehmen wir vielleicht so einen gewissen bitteren Beigeschmack wahr oder besser gesagt eine gewisse Schärfe. Und diese Schärfe, die da reinkommt, die hängt mit der Situation der Christusgemeinden zusammen, an die Paulus seinen Brief richtet, an die Christusgemeinden in Galatien. In die von Paulus gegründeten Gemeinden waren Irrlehrer eingedrungen. Dem Anschein nach waren diese Irrlehrer super fromme Leute. Sie kamen aus Jerusalem, dem Zentrum jüdischen Lebens. Ihnen galt das Alte Testament als das unüberbietbare Wort Gottes. Und besonders das Gesetz des Mose hielten diese Leute hoch. Das Evangelium von Jesus Christus, das bekanntlich ohne Mosegesetz auskommt, war ihnen von vornherein ein Dorn im Auge. Sie bestritten, dass ein solches Evangelium wirklich Gottes Wort sein könne. Und darum bekämpften sie Paulus und sein Missionsteam mit allen Mitteln. Sobald Paulus einen Ort verlassen hatte, um in seinem Dienst für Christus weiterzuziehen, kamen diese Leute und säten Zweifel und Zwietracht. Paulus nennt sie Falschbrüder, Lügenbrüder. Sie taten so, als seien sie ebenfalls Christen, in Wahrheit aber wollten sie nur die Freiheit in Christus ausspionieren und die Christusgemeinden unterwandern. Und das alles können wir im Galaterbrief, besonders in den ersten beiden Kapiteln, nachlesen. Und leider verfehlte die verbreitete Irrlehre schon damals nicht ihre Wirkung. Zweifel beschlichen die Christusgläubigen. Reicht Christus allein wirklich? Reicht er? Lohnt sich das ausschließliche Vertrauen auf ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes? Vermag er mich wirklich zu retten? Genügt die Gnade Gottes? Ist Gottes Gnade wirklich Gnade? Gilt Gottes Liebe und Zuwendung mir wirklich unbedingt und bedingungslos? Und ist Christus wirklich des Gesetzes Ende? Und wie bei Adam und Eva schon damals im Paradies, so meldete sich auch hier wieder die alte Schlange mit ihrer gespaltenen Giftzunge. Sollte Gott gesagt haben, ist das Evangelium nicht zu schön, um wahr zu sein? Ja, und solche Gedanken vertrieben den Frieden und die Freude aus dem Leben der Christusgemeinden. Nachdem sie im Geist begonnen hatten, waren sie drauf und dran, es im Fleisch zu Ende zu bringen. Zweifel zersetzte den Glauben. Sie lebten nach dem Motto, ja, Vertrauen auf Christus ist ja ganz gut, aber Kontrolle ist besser. Es kann ja nicht schaden, das Evangelium so mit ein bisschen Gesetz zu würzen. Es kann ja nicht schaden, das Werk Jesu Christi oder dem Werk Jesu Christi und dem Wirken des Heiligen Geistes ein bisschen nachzuhelfen mit eigenem Bemühen. Es kann ja nicht schaden, der Verheißung Gottes so ein bisschen Bedingungen noch hinzuzufügen. Jeder Koch weiß doch, wo viel Salz ist, da gehört auch eine Prise Zucker rein und umgekehrt. Paulus aber weiß, Gesetzesköche verderben das Heil. Wenn Gott gehandelt hat und wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, dann hat Gott gehandelt und dann ist es vollbracht. Und wer das nicht unbedingt ernst nimmt, der nimmt Gott nicht ernst. Wer zum Evangelium eine Prise Gesetz hinzufügt, der verdirbt das ganze Evangelium. Wer zum Kreuz Christi ein bisschen Gesetzeserfüllung hinzufügt, der hat das ganze Kreuz zunichte gemacht. Und hier gibt es, wenn man den Galaterbrief liest, nur ein scharfes Entweder oder, kein sowohl als auch. Die beliebte und vielleicht auch manchmal gut gemeinte Mischrechnung von Gottes Werk und meinem Beitrag, das ist eine ganz tödliche Fehlkalkulation. Entweder Christus oder das Gesetz des Mose. entweder wandeln im Geist oder wandeln auf dem Holzweg eigener Gerechtigkeit. Gnade und Gesetz lassen sich nicht miteinander verrechnen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade und auch das Gesetz wird nicht mehr in seinem heiligen Tod ernst genommen. Der Kernsatz zu der ganzen Debatte steht nicht zufälligerweise im Galaterbrief in Kapitel 2, Vers 21. Da sagt Paulus: Ich setze die Gnade Gottes nicht außer Kraft. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz des Mose kommt, dann ist Christus umsonst gestorben, dann ist er sinnlos und grundlos gestorben. So ernst ist es mit dem Kreuz. Jesus hat es sich alles kosten lassen und er hätte das nicht getan, wenn es auch anders gegangen wäre. Und nachdem Paulus das klargestellt hat, am Ende von Kapitel 2, geht er sozusagen zum Gegenangriff über. Man hatte ihm nämlich vorgeworfen, er nehme Gottes Wort und Willen nicht ernst, wenn er das Evangelium ohne Gesetz predige. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Paulus. Was hat euer Versuch der Gesetzeserfüllung denn gebracht? Meint ihr im Ernst, ihr könntet den heiligen Gotteswillen von euch aus tun? Seht doch, wozu eure Rückkehr zum Gesetz geführt hat. Zu Neid, Überheblichkeit, Missgunst, Streit und allerlei Schandtaten. Wenn ihr den Willen Gottes wirklich tun wollt, dann geht das nur durch den Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Was der Geist Gottes in euch bewirkt, die ihr euch allein auf Christi Blut und Gerechtigkeit verlasst, das kann sich sehen lassen. Es ist ja nicht so, dass die Gnade Gottes wirkungslos wäre. Das ist ein ganz verbreiteter Irrtum, ich weiß nicht, woher der kommt, aber Gottes Gnade ist ja nicht wirkungslos, Gottes Gnade ist ja nicht nichts. Wenn Gottes Geist in euch wohnt, dann wird er in euch auch wirken. Und was dieser Geist bewirkt, das ist nichts Ehrenrühriges. Wir können es da oben nachlesen. Gegen diese Früchte, die der Heilige Geist in euch und an euch wirkt und wachsen und gedeihen lässt, gegen diese Früchte hat das Gesetz des Mose nichts einzuwenden. Im Gegenteil, diese Früchte entsprechen zu 100% dem Willen Gottes, wie er von Ewigkeit her besteht, schon lange bevor es das Gesetz des Mose gab. Hört also um Gottes Willen auf, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Besinnt euch auf die Grundlage eines wirklich gottgefälligen Lebens. Vers 24. Denn die zu Christus Jesus gehören, die und nur die haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Christus und nichts anderes ist die Grundlage, auf der der Wille Gottes wirklich und wahrhaftig getan wird, zur Erfüllung gelangt. Und Paulus selber kann ja ein Lied davon singen, was die Gnade Gottes in ihm bewirkt hat. In seiner Jugend hat Paulus alles auf die Karte des Gesetzes gesetzt. Aber gerade damit hat er den Willen Gottes schwer mit Füßen getreten. Unter Berufung auf das Gesetz des Mose, und nicht einfach nur so, unter Berufung auf dieses Gesetz, hat er die Gemeinden Gottes verfolgt. Weil er gesagt hat, wenn da einer rumläuft und sagt, ich bin Gottes Sohn, dann ist das Gotteslästerung. Und im Gesetz des Mose kann man nachlesen, dass auf die Gotteslästerung die Todesstrafe steht. Und wer einen solchen Typen anbetet, der macht sich ebenfalls der Gotteslästerung schuldig und gehört deswegen verfolgt. Alles sehr konsequent auf dem Boden des Gesetzes. Aber dann hat Gott diesen Paulus in seiner Gnade heimgesucht. Und er hat ihn mit seiner Liebe überwältigt. Und da war der verlorene Sohn zu Hause. Und im Gegensatz zu seinem früheren Lebenswandel unter dem Gesetz hatte Gottes Gnade durch und durch gute, gottgemäße Auswirkungen im Leben des Paulus. In 1. Korinther 15, da kann er schreiben, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein, mehr als sie alle habe ich gearbeitet, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das ist wirksame Gnade Gottes. Paulus hat begriffen, dass nur die Gnade Gottes uns retten kann und dass nur die Gnade Gottes wirklich bewirkt, was dem Willen Gottes entspricht. Das kann kein Gesetz. Das kann nur der Geist Gottes, der uns mit Christus zuteil geworden ist und seither in uns lebt und in uns wirkt. Und darum diese ernste Mahnung hier in Vers 25, wenn wir im Geist leben, wenn also der Geist uns zu geistlichem Leben gebracht hat, dann lasst uns im Geist auch wandeln, also unseren Weg beschreiten, der vor uns liegt. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Der Geist Gottes ist unsere Lebenskraft und zwar die einzige, die wir haben. Der Geist Gottes ist es, der unser ewiges Leben verbirgt. Ohne Geist Gottes würden wir nicht auferstehen, da würden wir einfach tot liegen bleiben. Der Geist Gottes ist es, der darum auch schon unser irdisches Dasein prägen soll. Lasst uns im Geist wandeln, das heißt, lasst uns im Geist unser gegenwärtiges Dasein bewältigen und gestalten. So wahr Christus dich ein für allemal aus der Gewalt der Sünde und des Todes herausgerissen hat, so wahr hat Gott dich durch seinen Geist zu einem neuen Leben befreit, und zwar zu einem Leben, das diesen Namen, diese Bezeichnung wirklich verdient. Ohne den Geist Gottes waren wir alle tot in unseren Sünden. So schreibt Paulus am Anfang von Epheser 2. Jetzt aber leben wir. Und wir werden ewig leben und für immer bei unserem Herrn sein. Und sein Geist, sein Heiliger Geist, ist der Vorschuss, der uns zeigt und uns ins Herz schreibt, ja, wir gehören tatsächlich auf ewig zu ihm. So wahr der Heilige Geist in dir lebt, so wahr wirst du ewig bei und mit Gott zusammen sein. Halleluja. Und davor gibt es noch eine gewisse Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen. Und bis es soweit ist, ich hätte fast gesagt, auf Wolke 7 Harfe spielen, ja, aber das sind ja auch alles ganz merkwürdige Vorstellungen, die wir da manchmal haben, aber bis es soweit ist und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wie er wirklich ist, bis dahin ist der Heilige Geist schon hier, unser Lebenselixier, unser Lebensraum, unser Lebenselement, wie bei so einem Fisch im Wasser. Ja? Beim Fisch ist das Wasser sein Lebenselement, darin tummelt er sich, darin lebt er. Und so lebt jeder Christusgläubige im Geist. Das ist so, sonst wären wir keine Christusgläubigen. Da müssen wir uns überhaupt keine Zweifel darum machen. Und so wie der Fisch im Wasser nicht nur irgendwie so vor sich dahin lebt und den ganzen Tag blöd aus der Wäsche glotzt oder sowas, sondern im Wasser ja auch schwimmt und sich bewegt und ich weiß nicht, was ein Fisch so tut. Naja, jedenfalls so dürfen und sollen wir als Christusgläubige im Geist nicht nur leben, sondern eben im Geist auch wandeln, uns bewegen. Und das heißt, wir dürfen und wir sollen sämtliche Möglichkeiten nutzen, die der Heilige Geist uns jetzt schon eröffnet und schenkt. Der Heilige Geist, der ist kein Einenger, der ist ein Ausweiter, ein Befreier, der ist ein Grenzensprenger. Der Heilige Geist, der setzt uns auf weiten Raum, auf weites Feld. Der Heilige Geist, der befreit uns zum Beispiel davon, uns mit anderen zu vergleichen. Das haben wir hier im Predigtext auch als ein Problem, was angesprochen ist. Ja, dass man immer auf die anderen schaut, was ist mit dem anderen. Und wie anstrengend ist doch dieses Vergleichen. Und je nachdem, auf wen wir schauen, werden wir beim Vergleichen entweder überheblich, ich bin ja viel besser als der andere, oder halt auch niedergeschlagen, wie bin ich nur schlecht, der andere ist so viel besser. Meistens ist es übrigens das Zweite, wenn wir ehrlich sind. Denn es gibt eigentlich auf jedem Gebiet immer jemanden, der uns überflügelt. Und deswegen sind wir, glaube ich, oft dabei, dass wir sagen, was bin ich schlecht. Aber als Christusgläubige haben wir kein Vergleichen nötig. Haben wir nicht nötig. Wir sind von Gott vollumfänglich und vollgültig als Söhne und Töchter angenommen. Und es kann keine größere Ehre geben, als ein Kind des himmlischen Vaters zu sein, der uns nichts Gutes vorenthält. Da gibt es einfach keinen Grund, neidisch zu sein und neidisch auf den anderen zu blicken. Es sei denn, wir fühlen uns benachteiligt, weil Gott nicht nur uns, sondern auch den anderen gnädig ist. Auch das kann eigenartigerweise vorkommen. Was siehst du, schält rein, weil ich gütig bin? Ja, gibt es mal in einem Gleichnis diese schöne Formulierung. Neid, weil Gott nicht nur mir Gutes tut, sondern auch dem anderen. Neid, weil Christus nicht nur für mich, sondern auch für den anderen gestorben ist. Aber ihr Lieben, Gott sei Dank ist Christus für die vielen gestorben und nicht nur für mich. Denn wenn ich nicht wüsste, dass Christus für die vielen gestorben ist, woher sollte ich dann wissen, dass er auch für mich gestorben ist? Ich glaube, die Tatsache, dass Christus für die vielen gestorben ist, das macht es überhaupt erst möglich, zu glauben und zu wissen, dass auch ich mitgemeint bin. Und weil Christus für die vielen gestorben ist und nicht nur für mich allein, darum gibt es ja auch sowas wie die Kirche, den Leib Christi. In jedem Herrenmahl feiern und bekennen wir das. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und wo viele zusammenleben, da muss dieses Zusammenleben ja irgendwie auch geordnet werden. Kennt jeder aus seiner Familie. Wir kennen es auch aus größeren Zusammenhängen. Zu diesem Zweck hat zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz, aus dem dann alle weiteren Gesetzgebungen abgeleitet werden. Und schon das Volk Israel hatte eine Art Verfassung, das Gesetz des Mose. Und auch wir Christusgläubigen haben eine Art Grundgesetz, eben das Gesetz Christi. Wenn wir uns mal fragen, was macht so ein Grundgesetz eigentlich aus? Naja, es ist, wie der Name sagt, ein sehr grundlegendes Gesetz. Es ist etwas, was die Grundlagen legt für das Zusammenleben und das für alle, die gilt, die in einem bestimmten Gebiet leben. Wer also in der Bundesrepublik Deutschland lebt, für den gilt das Grundgesetz. Wer außerhalb lebt, für den gilt es nicht. Und ebenso galt das Gesetz des Mose für alle, die im gelobten Land lebten. Und das Gesetz Christi gilt dementsprechend für alle, die zu Christus gehören. Es ist das Grundgesetz der Gemeinden Gottes in Christus Jesus. Und so ein Grundgesetz, wenn man das mal aufmerksam durchliest, das sagt ja auch immer einiges aus über das Land, in dem es gilt. Eine Verfassung zeigt, in welcher Verfassung sich ein Gemeinwesen befindet. Die Verfassung in einer Demokratie sieht gewiss anders aus als die Verfassung in einer Diktatur. Und ein irdisches Grundgesetz sieht selbstverständlich anders aus als das Grundgesetz des Leibes Christi. Völlig klar. Überhaupt ist das Gesetz Christi in jeder Hinsicht außergewöhnlich, unvergleichlich. Warum? Das Gesetz Christi trägt die Handschrift des Gekreuzigten und Auferstandenen. Typisch für das Grundgesetz, das unser Herr und Heiland verordnet hat, ist der grundlegende Artikel 1. Und ich habe da mich mal so ein bisschen inspirieren lassen vom deutschen Grundgesetz und habe versucht, mal diesen Artikel 1 im Sinne des Gesetzes Christi umzuformulieren. Und dann könnte man vielleicht formulieren, die Würde des Mitchristen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller christlichen Gemeinschaft. Ja, ich gebe zu, ist ein bisschen gewagt, aber vielleicht kann man das ja mal so mitnehmen. Die Würde des Mitchristen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller christlichen Gemeinschaft. Naja, ganz in diesem Sinne schreibt Paulus jedenfalls in Galater 6, Vers 1 und 2, Brüder und Schwestern, wenn jemand sich zu einer Verfehlung hindreißen lässt oder in eine Verfehlung hineingerät, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, diesen im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gerade im Umgang mit dem Versagen eines Mitchristen zeigt sich, wes Geistes Kind wir sind und von wem wir uns lehren lassen. Jesus sagt, Matthäus 11, einen Vers nach dem ganz berühmten Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, geht's weiter, lernt von mir, also von Jesus natürlich, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von Jesus sollen wir lernen. Und es entspricht unserem Herrn und Heiland, wenn wir einen Mitchristen, der von irgendeiner Verfehlung, völlig egal was, ereilt wird, im Geist der Sanftmut zurechtbringen und ihn nicht verurteilen oder vielleicht auch nur mit Blicken töten. Denn auch für unseren Bruder und für unsere Schwester ist Christus gestorben. Der unbedingte Liebeserweis Jesu gegenüber allen, für die er gestorben ist, dieser Liebeserweis Jesu begründet und bestimmt die unantastbare Würde des Nichtchristen. Darin liegt unsere Würde als Christusgläubige, dass Christus uns zuerst geliebt hat und uns weiter liebt. Das heißt nicht, dass wir eine Verfehlung nicht ansprechen sollen oder dass wir grundsätzlich nach dem Motto leben, sondern ja Augen zu und durch. Nein, wir sollen einem Mitchristen ja aufhelfen. Er soll wieder auf die Beine kommen. Wenn einer unter die Räuber gefallen ist und die Sünde ist so ein Räuber, dann sollen wir ihn nicht einfach links liegen lassen oder rechts. Wir sollen seine Wunden verbinden, wie der barmherzige Samariter im Gleichnis. Wir sollen uns von ganzem Herzen um den Verletzten kümmern und zwar sofort. Denn diese erste Hilfe, die rettet sein Leben. Mit der Sünde ist ja nicht zu spaßen, da kann man nicht sagen, ja, kümmern wir uns übermorgen drum. Sünde ist immer todernst. Und das gilt vor allem für den, der von einer Verfehlung ereilt wird. Seine Sündenlast sollen wir zu unserer eigenen Last machen. Wir sollen dem anderen tragen helfen. Wir sollen ihm helfen, die Verfehlung vor Gott zu bringen, ans Kreuz zu bringen. Es kann jemand derart von seiner Verfehlung niedergedrückt sein, dass er es allein nicht mehr zum Kreuz schafft. Und hier ist es unsere Verantwortung, seine Last mitzutragen. Ich bin überzeugt und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, es könnten so viele Verfehlungen und so viel damit verbundenes Leid in unseren Gemeinden verhindert werden, wenn wir uns wirklich gegenseitig tragen und unterstützen würden. Und gerade auch in den Bereichen, die uns tierisch peinlich sind. Gerade dort. Wenn wir aus dem Sündendunkel heraustreten und uns im Licht Gottes öffnen, dann geschieht Heilung. Durch Appelle, Verbote und Verurteilung ist noch keine einzige Verfehlung wirksam verhindert worden, wohl aber durch annehmendes Mittragen, wo ich mich von Gott und von meinen Mitchristen wirklich geliebt und getragen weiß, da büßt die Sünde ihre zerstörerische Verführungskraft tatsächlich ein. Und wer selber einmal erlebt hat, dass jemand anders bereit war, die eigene Sündenlast ernsthaft mitzutragen und ihn nicht zu verurteilen, der weiß, wie befreiend und wie beglückend diese Erfahrung ist. Und wir alle haben das ja eigentlich mal erfahren. Als uns das Evangelium zum ersten Mal so richtig zu Herzen ging und als der für uns gekreuzigte Christus in unser Leben getreten ist, da haben wir das doch gemerkt, wie das ist, wenn ein anderer meine Sündenlast trägt. Oder haben wir das Evangelium noch nicht gehört? Ihr Lieben, es ist genau diese Erfahrung des Evangeliums, die mit der Zeit auch handfeste und vor allem nachhaltige Veränderung bewirken wird. Denn das Evangelium ist die Rettungskraft Gottes zum Heil, weil es uns mit Christus verbindet und weil es uns den Heiligen Geist verleiht, der in uns wirkt. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen sprengt und erweitert, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.